HR Info. Umwelt und Entwicklung.
Mit Pia Zimmermann. Während man in Europa und in Deutschland das Thema Klimaschutz kaum mehr in den Mund nimmt, hält der neue US-Präsident eine Rede, in der er den Umwelt- und Klimaschutz als eine der tragenden Säulen seiner Politik bezeichnet. Kann man etwa nach der Rede Barack Obamas in der vergangenen Woche davon ausgehen, dass die USA zum Motor einer neuen Energie- und Klimapolitik werden? Es war die bisher wichtigste Rede seiner fünfwöchigen Amtszeit. US-Präsident Barack Obama sprach zum ersten Mal vor beiden Häusern des Kongresses und er verbreitete trotz oder gerade wegen der Wirtschaftskrise Zuversicht. Sein außergewöhnliches Talent für aufrüttelnde Reden hat er wieder einmal bewiesen. Er konzentrierte sich auf die entscheidenden Säulen seiner Politik und positionierte sich deutlich. Neben der Finanz- und Wirtschaftspolitik, der Gesundheits- und Bildungspolitik lieferte er auch für die Umwelt- und Klimapolitik eine neue Grundlage.
Sein Motto lautete: Die Lage ist ernst, aber es gibt nichts, was wir Amerikaner nicht bewältigen können.
But while our economy may be weakened, and our confidence shaken.
Während unsere Wirtschaft geschwächt und unser Selbstbewusstsein erschüttert ist, möchte ich, dass heute Nacht jeder Amerikaner weiß, wir werden uns wieder erholen und die Vereinigten Staaten von Amerika werden am Ende stärker sein als je zuvor.
We will recover and the United States of America will emerge stronger than before.
Das gefiel den Abgeordneten und Senatoren, die mit frenetischem Beifall nicht sparten. Und in diese positive Stimmung im Kongress passten dann auch diese Worte des Präsidenten. Das Gewicht der Krise wird nicht das Schicksal dieser Nation bestimmen. Es gibt Antworten auf die derzeitigen Probleme. Sie finden sich in unseren Laboratorien und Universitäten, auf unseren Feldern und in unseren Fabriken, im Einfallsreichtum der Unternehmer und dem Stolz des fleißigsten Volkes der Erde. Drei politische Vorhaben für das kommende Jahr hob Obama in seiner Rede besonders hervor: die Reform des Gesundheits- und des Ausbildungssystems sowie den Klimaschutz. Gerade in die Umweltpolitik werde man investieren, damit es nicht wieder solche Versäumnisse wie in der Vergangenheit gebe. Wir erfanden die Solarenergie, aber bei der Produktion solcher Anlagen fielen wir hinter Länder wie Deutschland und Japan zurück. Neue Hybridautos rollen von unseren Fließbändern, aber sie fahren mit Batterien, die in Korea hergestellt werden. Die Antwort auf die Rede des Präsidenten gab für die oppositionellen Republikaner Bobby Jindal. Der 38-jährige Gouverneur von Louisiana ist ein aufstrebender Star im konservativen Lager der USA. Jindal betonte in seiner im Fernsehen ausgestrahlten Ansprache: Wir Republikaner sind bereit, mit dem Präsidenten zusammenzuarbeiten. Wo wir zustimmen können, müssen die Republikaner die stärksten Partner des Präsidenten sein.
Klaus Kastan berichtete über die Rede des US-Präsidenten Barack Obama. Am Telefon darf ich jetzt Professor Martin Thunert begrüßen. Er ist Politikwissenschaftler am Center for American Studies der Universität Heidelberg. Herr Thunert, welche Bedeutung hat der Klimaschutz für Barack Obamas Politik?
Also er hat eine sehr hohe Bedeutung. Allerdings, wenn wir uns auf die genaue Wortwahl in der Rede konzentrieren, hat er natürlich das Wort Energie verwendet. Und Sie werden sehen, dass der Klimaschutz und auch die Umweltpolitik selten ohne Zusammenhang mit dem Begriff Energie, Energiesicherheit, Energieversorgung genommen wird. Und die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes auf 80% des Levels von 1990 bis 2050 ist ein erklärtes Ziel, das er auch mehrfach im Wahlkampf so formuliert hat. Das heißt, es hat eine sehr hohe Bedeutung, aber es geht immer in den Zusammenhang mit der Energiemodernisierung und der Energiesicherheit der USA und mit der zunehmenden Unabhängigkeit der USA von importiertem Öl.
Das heißt aber, dass tatsächlich dieser Begriff der Nachhaltigkeit ein entscheidender ist, offensichtlich, oder?
Ja, er ist entscheidend, aber auch oft im Zusammenhang mit Wirtschaftspolitik, denn es geht ihm darum, nachhaltige amerikanische Arbeitsplätze zu schaffen. Und wie man ja in der jetzigen Wirtschaftskrise sieht, sind viele der Arbeitsplätze in den alten Industrien, aber auch in Teilen des Dienstleistungssektors nicht nachhaltig. Sie können ausgelagert werden nach Indien, wenn wir von Callcentern sprechen. Es ist immer auch ein nicht umweltpolitischer Bereich dabei, wenn Obama von Nachhaltigkeit spricht. Und das Ziel ist nicht nur eben die Reduzierung von Treibhausgasen und die Umweltnachhaltigkeit, sondern auch die Nachhaltigkeit der amerikanischen Wirtschaft. Also er will sie umstellen auf eine nachhaltigere, ökologischere Wirtschaft.
Und da setzt er auf neue Technologien. Warum?
Er setzt auf neue Technologien, weil er, wie er in der Rede auch gesagt hat, die USA zwar einige dieser neuen Technologien erfunden haben, aber sie nicht anwenden. Hat er ja auch konkret Deutschland erwähnt. Da er glaubt, dass eben Arbeitsplätze durch die Einführung von neuen, sauberen Energien wie Wind- und Solarkraft geschaffen werden können.
Die Betonung liegt nicht auf sauber, sondern auf zukunftsträchtig, oder?
Ja, sauber und zukunftsträchtig ist hier im Grunde das Gleiche. Er will das Öl reduzieren, nicht nur aufgrund von Umwelterwägungen, sondern auch aufgrund von Sicherheitserwägungen. Der Ölkonsum macht die Amerikaner abhängig vom Mittleren Osten, von Ländern wie Venezuela. Und Obama, aber auch die Republikaner, es gibt einen Konsens, den es in anderen Bereichen der Umweltpolitik nicht gibt, wollen sich unabhängiger machen von Regierungen und von Weltregionen, die sie als fragwürdig und als Amerika potenziell feindlich gesonnen ansehen.
Er hat auch in seiner Rede irgendwann einmal gesagt, wir wollen uns unabhängig machen von fremdem Öl. Das heißt, das eigene Öl in den USA ist willkommen.
Natürlich werden die USA keine Ökonomie werden, die ohne Öl auskommt. Und der Hauptöllieferant der Zukunft müsste auch nicht unbedingt Saudi-Arabien oder Venezuela sein. Es gibt enorme Vorkommen von Ölsanden in Kanada, der größte Öllieferant der USA. Allerdings ist die Extraktion dieser Ölsande eine sehr, sehr schmutzige Angelegenheit, die auch eben einen sehr hohen Treibhausgasausstoß und CO2-Ausstoß mit sich bringt, sodass Obama bei seinem Besuch in Kanada vor einer Woche gesagt hat, wir machen das, aber nur, wenn wir Technologien haben, wie wir dieses Öl sauberer Methoden gewinnen können als jetzt.
Er setzt ganz klare Marker, auch wenn es um die Zukunft der Automobilkonzerne geht. Da hat er auch ganz klare Vorstellungen, oder?
Ja, es hat ja damit begonnen, dass Obama vor einigen Wochen oder gleich 3 oder 4 Tage nach seinem Amtsantritt eine Verordnung aufgehoben hat, der alten Bush-Regierung, die es den Bundesstaaten, etwa Kalifornien oder auch noch 12 anderen, untersagt hat, niedrigere Grenzwerte für Autos festzulegen, was den Benzinverbrauch angeht. Da waren in den letzten Jahren eher die Einzelstaaten, und zwar vor allen Dingen die im Westen der USA, allen voran Kalifornien, unter Schwarzenegger Vorreiter. Und Obama hat ihnen jetzt erlaubt, wenn sie das möchten, niedrigere Grenzwerte für den Verbrauch festzulegen. Das heißt, er geht davon aus, dass wenn die amerikanische Autoindustrie die Autos weiter produziert, die sie in den letzten 10 Jahren produziert haben, das waren in der Regel große, spritfressende, sogenannte Sports Utility Vehicles, SUVs und Pickup Trucks, Geländewagen, dass sie damit nicht sozusagen überlebensfähig ist. Und er will sie über diese Weise auch zwingen, zukunftsträchtigere Autos, nachhaltigere Autos zu produzieren.
Das heißt mit anderen Worten, jetzt haben Sie es ja auch schon ansatzweise deutlich gemacht, dass er die Reduktion des CO2-Ausstoßes und auch die Energiewende in Anführungsstrichelchen erreichen will, einmal über Verordnungen, aber halt auch über Investitionen und ich denke auch über die Motivation der Wirtschaft, oder?
Ja, also das ist ein zentrales Programm, das er auch am Donnerstag in seinem Haushaltsentwurf vorgestellt hat, ist ein sogenanntes Cap and Trade, also ein Emissionshandelsprogramm, wo klare Obergrenzen festgelegt werden, wo es keine Ausnahmen für bestimmte Industriezweige geben soll. Und dann müssen die Industriezweige oder Unternehmen, die mehr emittieren wollen, müssen dann sozusagen auf dem Markt sich diese Erlaubnisse kaufen. Und mit diesem Geld will Obama einmal Investitionen in neuere, nachhaltigere und saubere Energien bezahlen, etwa 15 Milliarden Dollar pro Jahr ab 2012. Er will aber dieses Geld auch nutzen, um einkommensschwächeren Amerikanern, die dann unter den höheren Energiepreisen, den die Firmen auf die Kunden weiterreichen werden, damit die sich das leisten können. Das heißt also, er erhofft sich sehr, sehr viel aus den Einnahmen eines Emissionshandelsprogramms, das es so jetzt noch nicht gibt. und dass es aber nach seiner Meinung nach ab 2012 geben wird. Es wird ab 2012 Einnahmen tätigen und ein großer Teil seiner Ausgaben, auch in Bereichen, die nichts mit Umwelt zu tun haben, etwa bei der Gesundheitsreform, sollen aus den Einnahmen aus diesem Handelssystem sozusagen getätigt werden. Und das ist allerdings enormer politischer Zündstoff. Die Wirtschaft reagiert da sehr zurückhaltend. Ein Teil der Wirtschaft sagt, das verteuert, das ist im Grunde eine Steuererhöhung. Hier werden wir sehen, dass die Republikaner dieses System sehr, sehr stark bekämpfen werden. Das ist noch nicht durch den Kongress. Das wird noch eine gewaltige Aufgabe für die Regierung.
Das hört sich aber auch nach Paradigmenwechsel an, oder?
Also man kann sagen, dass innerhalb vor allen Dingen der Demokratischen Partei, also Obamas eigener Partei, ein Paradigmenwechsel festzustellen ist. Man kann das sehr schön sehen, welche Personen an den zentralen Stellen, auch im Kongress, die Ausschüsse leiten, die in Fragen der Umwelt- und Energiepolitik das Sagen haben. Da wurden in den letzten Wochen Personen, die eher, sagen wir mal, alte Industrien wie die Auto- oder die Stahlindustrie in dem Gebiet um die großen Seen herum vertreten, meistens durch Kalifornien ersetzt. Kalifornien ist ein Staat, der von alten Industrien weniger abhängig ist als andere Landesteile und die ganz klar diesen Paradigmenwechsel zur Nachhaltigkeit vorantreiben wollen. Aber wie gesagt, noch sind diese Vorhaben nicht durch den Kongress. Und wir wissen aus der Vergangenheit in den USA, dass natürlich auch ambitionierte Präsidenten schon mit Vorhaben gescheitert sind, siehe Bill Clinton und seine Frau damals mit der Gesundheitsreform. Das ist noch kein Done Deal, wie die Amerikaner sagen.
Vielleicht könnte ja die Positionierung der US-Wirtschaft helfen. Kommt ihm die Wirtschaft bei dieser Idee entgegen? Ich meine, es gab ja auch schon zu Bush-Zeiten große Unternehmen, die George Bush genau um dieses Cap-and-Trade-System gebeten haben, also sprich um den Einstieg in den Emissionshandel.
Genau, also Teile der Wirtschaft, die weniger energieintensiv sind, die eben nicht glauben, dass sie davon Nachteile haben, sind dafür. Aber er will ja auch die Gewinne etwa von Ölfirmen in den USA ab einer bestimmten Höhe stärker besteuern. Also hier ist Widerstand angesagt. Und man muss natürlich auch sagen, Obama versucht dieses im Moment sehr ambitionierte Ziel während der schlimmsten Wirtschafts- und Finanzkrise seit den 30er Jahren durchzuführen. Und es gibt natürlich eine Einstellung in den USA, auch in Teilen der Wirtschaft, die sagt, naja, im Moment müssen wir alles machen, was Wachstum fördert. Und wir dürfen nichts machen, was dieses Wachstum gefährden könnte. Viele sind der Meinung, dass einige dieser Benzinausstoßregulierungen, die einige der Bundesstaaten vorhaben, dass das sozusagen zu schnell kommt und dass die amerikanische Autoindustrie das nicht überleben wird. Also es wird hier auch ganz klare Widerstände von den Industriebranchen geben, die sich hier als Verlierer wahrnehmen.
Das war Professor Martin Thunert, Politikwissenschaftler am Center for American Studies der Universität Heidelberg. Dass Klimaschutz Teil der Wirtschaftspolitik für Obama ist, das ist seine Position im Wahlkampf gewesen und das hat er seit seiner Amtseinführung immer wieder deutlich gemacht.
Im Eiltempo treibt Obama seine Politik voran. Dies sind außerordentliche Zeiten, die schnelle und außerordentliche Maßnahmen erfordern, so Obama. Der klarste Gegensatz zwischen der Bush- und der Obama-Regierung: Der neue Präsident sieht Klimaschutz und Wirtschaftspolitik nicht mehr als Gegensatz an, so wie es George W. Bush noch getan hat. Je radikaler der Klimaschutz, desto mehr Arbeitsplätze gehen in Amerika verloren, argumentierte Bush immer wieder. Obama meint dagegen jetzt:
It will be the policy.
Es wird die Politik meiner Regierung sein, die Abhängigkeit von fremdem Öl zu beenden. Wir werden unsere Wirtschaft auf einer neuen Energiepolitik aufbauen, die Millionen neuer Arbeitsplätze schaffen wird. Und der Präsident fing gleich an, ungewohnte Entscheidungen in der Umweltpolitik zu verkünden. Obama unterschrieb eine Verordnung, in der die US-Umweltbehörde EPA aufgefordert wird, ein Verbot aus der Regierungszeit seines Vorgängers aufzuheben. Bush hatte Kalifornien und weiteren 13 Bundesstaaten untersagt, selbst über Grenzwerte für Autoabgase entscheiden zu dürfen. In der Konsequenz bedeutet die jüngste Verordnung Obamas voraussichtlich, dass in diesen Bundesstaaten ab dem Jahr 2016 nur noch Fahrzeuge verkauft werden dürfen, die rund 30% weniger Schadstoffe ausstoßen. Jetzt müssen sich die amerikanischen Autobauer noch mehr anstrengen, um gegen die ausländische Konkurrenz langfristig bestehen zu können. Doch Obama sieht das eher gelassen. Wir wollen nicht für eine ums Überleben kämpfende Industrie weitere Hindernisse aufbauen. Aber wir wollen den amerikanischen Autobauern helfen, sich rechtzeitig auf die Zukunft einzustellen.
Nun, das hört sich an, als nähmen die USA nach Jahren der Untätigkeit den internationalen Klimaschutz ernst, als gäbe es tatsächlich einen Paradigmenwechsel. Das zumindest versprechen die Worte des US-Präsidenten. Wir aber verstehen, dass die Nichtregierungsorganisation. Nehmen Sie die Worte Barack Obamas ernst? Glauben Sie an einen neuen internationalen Vertrag für den Klimaschutz, der Ende des Jahres in Kopenhagen abgeschlossen werden soll und den es ohne die USA nicht geben kann? Glauben Sie an eine Chance für den internationalen Klimaschutz mit den USA? Das wollte ich von Christoph Balz, dem Geschäftsführer von Germanwatch, wissen. Er hat alle UN-Klimagipfel erlebt, er kennt die Delegationen der USA und ich habe ihn gefragt, ob er glaubt, dass die USA die internationale Klimapolitik vorantreiben werden.
Man kann zunächst mal sehen, dass die USA im Rahmen der Wirtschaftskrise die Klimakrise mit ins Zentrum der Lösungen davon stellen. Bei uns wird ja eher diskutiert, können wir uns denn in Zeiten der Wirtschaftskrise überhaupt noch ein ernsthaftes Vorgehen gegen die Klimakrise leisten? Obama macht die Gegenrechnung auf und sagt, wenn wir nicht die Klimakrise, den Weg zu einer Low-Carbon-Gesellschaft, also einer Gesellschaft, die so ganz wenig CO2-Emissionen hin sich aufmacht, ins Zentrum der Lösung stellen, haben wir auch keine Chance, die Wirtschaftskrise zu lösen. Das ist eine Rumdrehung des Arguments und wenn er damit wirklich im Kongress und im Senat Mehrheiten hinter sich bekommt, dann bedeutet das für die nationale Klimapolitik in den USA, dass das ein Paradigmenwechsel ist gegenüber allem, was wir bisher in den letzten Jahren erlebt haben. Im Rahmen des Konjunkturpakets ist ein großer Anteil, 50-60% der Maßnahmen, auch unter Klimaaspekten sehr günstig. Das heißt, dass in weit größerem Maße, als das in der EU in den Konjunkturprogrammen im Moment erscheint, tatsächlich Weichen für die Klimazukunft positiv gestellt werden. Man muss jetzt schauen, wie die Gesetze, die angefangen werden, in Auftrag zu geben, im Autobereich, im Energiebereich und dann im Rahmen des Emissionshandels. Das sind die drei Dinge, die er bisher angesprochen hat und die zum Teil die Gesetzgebungsverfahren schon gestartet hat, was davon wirklich durchkommt. Da sind viele Hürden zu überwinden, aber zunächst mal ist von der Regierungsseite her ein sehr positiver Start dazu gegeben.
Sie bereiten ja auch jetzt schon langsam aber sicher den nächsten UN-Klimagipfel vor, der in Kopenhagen stattfinden wird und ein entscheidender sein wird. Welche Signale kommen denn aus den USA?
Die Regierung hat angekündigt, dass das mit der Zielsetzung erfolgen soll, bis 2050 die Emissionen in den USA um 80% gegenüber 1990, das würde heißen ungefähr um 90% gegenüber heute zu reduzieren. Und das ist schon relativ ernsthaft, auch wenn wir es uns vielleicht noch ein klein wenig ernsthafter vorstellen könnten. Aber das wäre ein Signal, dass man mit den USA auch international jetzt vernünftig verhandeln kann. Das Verhandlungsteam wird im Moment aufgestellt von den USA. Das heißt, noch kann man nicht sehen, wie sie tatsächlich in den Verhandlungen auftreten werden. Sehr erfreulich war, als jetzt Frau Clinton, die neue Außenministerin der USA, in China war, dass sie als eine der zwei zentralen Themen, das sie dort mit China besprochen hat, das Klimathema gewählt hat und dass sie dort massiv in den Vordergrund geschoben hat. In Kopenhagen muss es ein vernünftiges Ergebnis geben, das uns wirklich weiterhilft bei der Lösung des Klimaproblems.
Das heißt mit anderen Worten, wenn ich Sie richtig verstehe, dass die USA es auch zustande bringen könnten, dass Schwellenländer mit ins Boot einsteigen?
Also es ist eine Vorbedingung dafür, dass man mit Schwellenländern in ernsthafte Verhandlungen kommen kann, um wirklich nicht nur über Klimaschutz zu reden, sondern Klimaschutz zu vereinbaren, dass die USA als Vorleistung endlich ernsthaften Klimaschutz zu Hause verankern. An dieser Vorbedingung wird jetzt gearbeitet und man hat gute Chancen, dass da jetzt in den nächsten Monaten tatsächlich einiges umgesetzt wird. Man sieht zweitens, dass die USA in die Gespräche vor allem mit China massiv hereingehen und sagen, es hilft uns aber nur, wenn wir selber was machen und wenn ihr selber auch mitmacht und dass China bereit ist, in so einen Dialog einzusteigen. Das wird noch ganz schwierig im Detail werden, um hier wirklich große Schritte zu vereinbaren. Aber gegenüber dem, was wir vor ein paar Monaten gehabt haben, ist es eine sehr hoffnungsvolle Grundlage.
Das wäre jetzt auch der Bereich des Post-Kyoto-Protokolls. Also wie geht's weiter, nachdem das Kyoto-Protokoll ausläuft? Der andere Teil muss aber dazukommen. Und das ist das, was immer mit der Energiewende formuliert wird. Auf was setzen die USA da?
Da ist die ganze Personalentwicklung in der Regierung als auch jetzt die ersten Entscheidungen massiv auf einen Ausbau von erneuerbaren Energien und von Energieeffizienz angelegt. Als Energieminister ist einer der weltweit besten Experten und Nobelpreisträger, ein Herr Chu, ausgewählt worden, der vorher in den USA einer der führenden Forscher gewesen ist, wie man erneuerbare Energien voranbringen kann. Und man hat jetzt gesehen, dass in der Rede, die Obama vor wenigen Tagen gehalten hat, dann 15 Milliarden Dollar jährlich für erneuerbare Energien zusätzlich für die Forschung zur Verfügung gestellt worden sind, dass in dem Paket, das zur Ankurbelung der Wirtschaft vorgesehen ist, ein großer Teil für den Ausbau von erneuerbaren Energien und für den Ausbau des Stromnetzes, so dass erneuerbare Energien tatsächlich in großem Maße eingesetzt werden können, aufgewandt werden sollen. Also hier kündigt sich eine wirkliche Energiewende an.
Und das heißt ja auch, dass Europa bzw. die Länder, in denen die Erneuerbaren derzeit in der Technologieentwicklung waren, auch ordentlich Konkurrenz bekommen, oder?
Ja, das bedeutet, und das ist spannend, wirklich jetzt zu sehen, ob die EU auf diese Herausforderung auch offensiv reagieren wird. Im Moment lehnt man sich dort ja eher ein Stück weit zurück und sagt, jetzt können wir uns nicht leisten, noch was für erneuerbare Energien zusätzlich zu tun. Aber wenn man nicht aufpasst, dann kommt man hier von anderen Staaten, von den USA, aber auch von anderen, die im Moment dort massiv hinein investieren, schnell den ersten Rang abgelaufen haben, den man sich jahrelang mühsam erkämpft hat.
Und das ist ja eigentlich auch an die Interesse Deutschlands genauer zu sehen, oder?
Ja, das ist mit in erster Linie an die Adresse Deutschlands zu sehen. Wir haben in Deutschland, das muss man schon sagen, durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz sehr dynamischen Ausbau der erneuerbaren Energien auch für die nächsten Jahre gewährleistet. Was wir hier noch nicht gewährleistet haben, ist, dass das Stromnetz dementsprechend ausgebaut wird in Richtung eines intelligenten Stromnetzes, um die weniger zuverlässig zur Verfügung stehende Energie durch eine intelligente Steuerung möglichst auszugleichen. Oder auch, dass man dann den nächsten großen Schritt macht, dass man die Netze braucht, um aus der Sahara, aus Osteuropa, aus Nordeuropa viel kostengünstigeren erneuerbaren Strom in großen Mengen auch nach Europa importieren zu können. Das wären die Schritte, die notwendig sind, um bis Mitte des Jahrhunderts dann auch sagen zu können, wir schaffen zu 100% uns mit erneuerbarem Strom zu versorgen.
Wäre es zu viel gesagt, wenn ich sagen würde, die USA könnten tatsächlich zum Motor der Energiewende werden?
Sie können zumindest zu einem Motor davon werden, und zwar zu einem ganz wesentlichen. Es ist schon absurd zu sehen, dass im Moment der große Hoffnungsträger für diese Energiewende die USA geworden ist, die noch vor einem halben Jahr der große Bremsklotz gewesen sind. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Energiewende weltweit wird es nur geben, wenn jetzt die verschiedenen wichtigen Akteure, die EU, Japan, dann China, Indien, Südafrika, Brasilien, also andere wichtige Akteure hier mitziehen. Da ist noch viel Arbeit zu tun, aber es sieht hoffnungsvoller aus als vor einem Vierteljahr.
Das war Christoph Balz von German Watch und das war Umwelt und Entwicklung für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt jetzt Pia Zimmermann.